ARD.
Wir haben in München neben der Synagoge in einem Haus gewohnt, das der jüdischen Gemeinde gehört hat. Die Synagoge wurde abgebrochen 1938. Die Wohnungen wurden der jüdischen Gemeinde gestohlen und die Mieter dieser Wohnungen mussten nun alle dieses Haus verlassen.
Wir hören hier Ernst Grube. Er ist knapp 2 Monate vor Hitlers Machtübernahme geboren. Seine Mutter ist Jüdin. Nachdem die Familie aus der Wohnung vertrieben wird, bleibt den Eltern nichts anderes übrig, als die Kinder erstmal in ein jüdisches Kinderheim zu geben.
Wir waren 46 Kinder in diesem Heim. Fast alle Kinder, Freunde, Freundinnen wurden deportiert. Wir kamen dann in ein jüdisches Ghetto nach Wilvertshofen und dann 1945, gegen Ende des Krieges, noch nach Theresienstadt in das Ghetto.
Diese Zeit, ein Vogelschiss der deutschen Geschichte, wie es Alexander Gauland von der AfD sagt? Das Denkmal für die ermordeten Juden ein Denkmal der Schande, wie es der AfDler Björn Höcke nennt, und er fordert, dass Deutschland die Erinnerungspolitik um 180 Grad wenden muss?
Das hat mich doch immer sehr getroffen. Die Politik der Nazis, ein Vogelschiss. 180 Grad heißt genau das Gegenteil. Und was ist das Gegenteil? Das kennen wir.
Das ist die Entscheidung. Politik, die uns bis heute prägt. 3 Folgen lang haben wir uns jetzt mit den Auswirkungen des NPD-Verbotsverfahrens beschäftigt und der Frage, was lernen wir daraus für ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD? Diese 4. und letzte Folge wird anders sein. Denn in dieser Folge werden wir nicht vor allem über den deutschen Rechtsstaat diskutieren und wie er gegen Parteien vorgehen kann, die unsere demokratische Grundordnung gefährden, sondern wir lassen diejenigen zu Wort kommen, die vom Hass und der Hetze der extremen Rechten besonders betroffen sind, weil sie mit ihrem Aussehen, ihrer Herkunft, ihren Ansichten nicht ins braune Weltbild passen. Wir haben dafür mit 2 Menschen geredet, die aus 2 völlig unterschiedlichen Generationen und Welten kommen. Aber sie haben eines gemeinsam. Beide haben rechte Gewalt erlebt und beide haben ganz eigene Wege gefunden, damit umzugehen. Und beide haben aus ihrer Geschichte heraus eine sehr klare Meinung zu einem möglichen Verbotsverfahren gegen die AfD. Ihr hört jetzt die 4. und letzte Folge von NPD, AfD und das Parteiverbot. Folge 4. Eine Sauwut auf den Hass. Ich bin Christine Auerbach und Reporter dieser Folge ist Thies Maaßen. Hallo Thies.
Hallo Christine.
Thies, du bist Reporter im BR, recherchierst seit Jahren zu rechter Gewalt. Das haben wir jetzt auch schon in den letzten Folgen ausgiebig besprochen. Du hast ein riesiges Archiv an Material, teils noch auf Kassetten, haben wir auch in der letzten Folge gehört. Und du hast bei deinen Recherchen schon vor einigen Jahren Ernst Grube kennengelernt, den wir gerade schon gehört haben, und ihn für diese Folge von Die Entscheidung nochmal getroffen. Er hat als jüdisches Kind den Naziterror überlebt. Er ist einer der wenigen Zeitzeugen, die noch leben. Erzähl uns ein bisschen mehr von ihm. Also er hat ja schon gesagt, seine Freunde im jüdischen Kinderheim, die wurden schon sehr früh abgeholt.
Ja, 1941 sind die meisten von ihnen von München aus nach Kaunas in Litauen deportiert worden und dort wurden sie dann sofort erschossen. Das wusste Ernst damals nicht, das haben sie nicht mitbekommen im Kinderheim, wo er war, aber das hat er dann nach dem Krieg erfahren.
1945 haben die Nazis dann ja auch ihn abgeholt und ins Ghetto Theresienstadt gebracht, wie er gesagt hat, aber dieses Ghetto war ja eigentlich auch nichts anderes als ein Konzentrationslager. Wie hat er überlebt und warum hat er eigentlich überlebt?
Also Ernst hatte ja, du hast schon gesagt, eine jüdische Mutter. Also von den Nazis wurden er und auch seine Geschwister deshalb als sogenannte Geltungsjuden eingestuft. Das war die Gruppe, die auch wirklich fast wie die sogenannten Volljuden verfolgt worden sind. Sein Vater aber war nicht Jude. Also der war Kommunist außerdem noch, erklärter Nazi-Gegner. Und der hat sich damals auch nicht diesem gesellschaftlichen Druck gebeugt, den es ja durchaus gab, dass er sich von seiner Frau hat scheiden lassen. Das kann man sagen, hat Ernst der ganzen Familie überhaupt das Leben gerettet. Denn nach einer Scheidung, da wäre die Mutter und wahrscheinlich auch die Kinder sofort deportiert worden. Also da gibt es wirklich viele Beispiele, wo das so gewesen ist. Sie wurden natürlich trotzdem ausgegrenzt, sie wurden drangsaliert, mussten den berüchtigten gelben Judenstern tragen, aber sie konnten eben ganz lange in München bleiben. Und als sie dann Anfang 1945 doch noch deportiert worden sind, nach Theresienstadt in den Osten, da waren die Nazis ja schon längst dabei, den Krieg zu verlieren. Also Auschwitz war da schon befreit. Es fuhren auch keine Deportationszüge mehr, wie bis November 1944 von Theresienstadt zu den Gaskammern in Auschwitz-Birkenau. Und so ist Ernst mit dem Leben davon gekommen. Und im Mai 1945 ist er dann in Theresienstadt von der Roten Armee, der Sowjetarmee, befreit worden. Und was das für ein Moment für ihn war, das hat er mir mal vor langer Zeit erzählt. Und die Aufnahme habe ich jetzt tatsächlich für den Podcast bei mir aus der Kiste, aus dem Archiv gezogen.
Das habe ich noch vor mir, wie ich da auf so einen Wagen aufhupfe. Und dann hockt so ein Sowjetsoldat, so ein Rotarmist, und dann mit seinem Schifferkappe den roten Stern drauf und so. Das hat natürlich meine ganze spätere Entwicklung mit beeinflusst, mit bestimmt.
Diesen Moment der Befreiung, den muss man wirklich im Hinterkopf behalten. Diesen sowjetischen Soldaten mit dem roten Stern am Käppi. Das ist ganz wichtig, glaube ich, in der Geschichte von Ernst Grube. Vor allem, wenn man seine Geschichte nach dem Krieg anschaut. Er ist nämlich sozusagen diesem roten Stern gefolgt. Er ist Kommunist geworden, Mitglied der Kommunistischen Partei. Und ja, diese Kommunistische Partei, die KPD, ist eine von insgesamt nur zwei Parteien, die in der Geschichte der Bundesrepublik tatsächlich dann verboten worden sind. Also Ernst Grube kann uns nicht nur erzählen, was es bedeutet, unter einem Nazi-Regime zu leben. Er kann uns auch erzählen, was es konkret bedeutet, wenn eine Partei verboten wird und was das auch für ihre Mitglieder heißt. Deswegen finde ich genau ihn für diese Folge so spannend als Interviewpartner. Ich bin wirklich sehr froh, dass er nochmal mit dir geredet hat.
Ja, wir kennen uns ja auch wirklich schon seit Ewigkeiten. Wir haben uns für dieses Interview, für den Podcast auch überlegt, wie lange wir uns eigentlich schon kennen. Das ist auf jeden Fall über 20 Jahre her. Und irgendwann habe ich auch mal eine ganz lange Radiosendung über ihn gemacht und da hat er mir dann seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Und ich finde ja seine Geschichte nach dem Krieg, nach der Befreiung, mindestens genauso spannend.
Genau, die werden wir auch auf jeden Fall hören. Kurzer Fahrplan für diese Folge. Wir haben uns wieder aufgeteilt, Thies und ich. Jeder von uns ist losgezogen, um eine Person zu treffen, die uns erzählen kann, wie es eben ist, unter Menschen zu leben, die die Demokratie zerstören, beziehungsweise die von diesen Menschen konkret bedroht wurden oder werden. Thies war bei Ernst Grube und ich habe eine Frau getroffen, die man eigentlich vor allem als taffe Moderatorin und Reporterin kennt, schon seit Jahrzehnten. Und ich nenne sie jetzt einfach mal, sie ist inzwischen eine Hardcore-Dialogverfechterin. Sie sucht gezielt das Gespräch mit der extremen Rechten vor der Kamera. Und dass sie das macht, das hatte einen Auslöser.
Ursprünglich bin ich in dieses Thema ganz tief eingetaucht, weil ich eine Morddrohung bekommen habe von der Neonazi-Band. Und dann bin ich dann irgendwann mal losgezogen und stand dann halt unter 3000 Neonazis auf einer Nazi-Demo, wo die NPD gesprochen hat.
Die Journalistin und Moderatorin Mo Asumang haben wir hier gehört. Sie ist bekannt geworden eigentlich im Boulevard. Sie hat sehr lange Liebe Sünde auf ProSieben moderiert. Da ist sie mir das erste Mal aufgefallen, so in den 90er Jahren. Und jetzt ist sie aber in ganz anderen Themen unterwegs. Und darum wird es heute gehen. Wie sie das macht und welche Schlüsse sie daraus zieht, darum geht's später. Ich würde sagen, wir bleiben aber erstmal bei Ernst Grube, Thies. Uns interessiert ja besonders, wie so jemand mit so einer Lebensgeschichte wie er auf die aktuellen Entwicklungen bei uns schaut, auf den gesellschaftlichen Rechtsruck. Was macht das mit ihm, dass eine in Teilen rechtsextreme Partei bei Wahlen im Moment zweistellige Ergebnisse einfährt?
Na, er hat da natürlich einen ganz besonderen Blick drauf. Wir haben ja schon gehört, die Nazis haben seine Familie aus der Wohnung geworfen. Ernst und seine Geschwister kamen ins Kinderheim, wurden dann im Norden von München unter wirklich schlimmsten Bedingungen in Baracken interniert, mussten dann den gelben Judenstern tragen, wurden nach Theresienstadt deportiert. Das war Ernsts Kindheit, muss man sich einfach mal vor Augen führen. Er ist geboren kurz bevor die Nazis an die Macht kamen und als er befreit worden ist, war er 12. Kein Wunder, dass so jemand, der sowas erlebt hat, dann ganz besondere Sensoren hat, wenn heutzutage bestimmte Menschengruppen ausgegrenzt werden, zum Beispiel Geflüchtete. Das geht ihm richtig nahe. nicht nur die rechtsextreme Hetze, sondern eben auch, wenn Politiker demokratischer Parteien fordern, dass wieder mehr abgeschoben gehört oder wenn über diese Bezahlkarte für Flüchtlinge diskutiert wird. Da kommen bei ihm einfach schlimme Erinnerungen hoch.
Es ist einfach meine Kindheit. Wenn ich in einen Laden gehen konnte, dann nur mit dem Stern. Konnte nur mit dem Stern einkaufen und auch nur gratis Allernötigste, aber kein Fleisch, keine Süßigkeiten, kein Obst, kein Fett, was uns ja alle in der Nazizeit verboten war. Wenn ich diese staatliche Flüchtlingspolitik sehe, wie man mit den Menschen umgeht, wie man sie aus Schulen holt, wie man sie aus der Wohnung holt, wie man sie, ich sage es mal, deportiert, dass es da keine Menschlichkeit mehr gibt. Da fehlt die Menschlichkeit, nicht nur von der AfD, sondern auch vom Staat.
Ja, von was er da spricht, das sind diese Fälle, über die wir ja auch immer mal wieder berichten, wo die Polizei zum Beispiel Jugendliche wirklich aus der Berufsschule rausholt, um sie dann direkt zum Flughafen zu bringen oder in Abschiebehaft und dann mitsamt der Familie abzuschieben. Oder wenn die Polizei in die Wohnungen und Unterkünfte von Familien kommt und die dann eben auch abholt, deportiert, wie es Ernst nennt. Und er mit seiner Erfahrung nennt das eben wirklich bewusst Deportation. Und das triggert eben auch seine eigenen Erfahrungen, kann man sagen. Also dieses, da kann jemand kommen und über mein Leben bestimmen, mich einfach abholen. Da gibt es keine Sicherheit.
Und das ist mein Leben. Wenn auch in anderen Formen. Ich kann mich so lebhaft ausmalen. Ich, der 1945 im Februar erfahren hat, dass er deportiert wird, und tagelang vor lauter Angst nicht mehr richtig schlafen konnte. Und ich kann mir so richtig ausmalen, wie nun jetzt so jemand, der bei uns schon Monate oder vielleicht sogar Jahre schon war und gedacht hat, ja, jetzt ist er weg von der Verfolgung zu Hause. Wie der nun die Nachricht bekommt, dass er wieder abgeschoben wird. Ich kann es nur nachfühlen.
Da kann man wahrscheinlich auch nachfühlen, wie es Ernst Gube geht, wenn er zum Beispiel von sowas hört wie diesem berüchtigten Geheimtreffen in Potsdam, wo ja radikale Rechte von der Werteunion bis zu Burschenschaftlern, Identitären, einschließlich hochrangiger AfDler zusammengehockt sind und geplant haben, wie man Millionen Menschen aus Deutschland deportieren kann.
Diese Ablehnung, dieser Hass, der doch von der NPD, von der AfD zum Ausdruck kommt, dass ich da einfach getroffen bin, immer noch.
Da verspricht er sich richtig, gell?
Ja. Das ist eine Art erst NPD, dann AfD.
Also ich glaube, es wird klar, Ernst Grube ist persönlich betroffen als Überlebender eines KZs, auch einfach aus seiner Geschichte. Aber er ist ja nicht nur betroffen, er geht ja einen großen Schritt weiter und ist politisch engagiert bis heute.
Das ist fast schon untertrieben engagiert. Also ich kenne kaum jemanden, der so umtriebig ist. Ich meine, der ist jetzt 92 fast.
92? Ich bin fast umgefallen, als du mir das gesagt hast.
Und der erzählt immer noch regelmäßig vor Schulklassen seine Geschichte. Und einen Tag, bevor ich ihn besucht habe, da hatte er mal wieder einen Auftritt auf dem Münchner Odeonsplatz, wo er auf einer Kundgebung gesprochen hat. Natürlich erklärt sich dieses Engagement aus seiner Geschichte. Es gibt ja auch diesen berühmten Schwur von Buchenwald, quasi ein Gelübde, das sich die KZ-Überlebenden nach der Befreiung 1945 gegeben haben und nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg gesagt haben.
Ja, dieses nie wieder ist jetzt ja auch wieder. Nie wieder ist jetzt, kommt auf den Demos.
Genau, bei diesen großen Demos, unter anderem gegen die AfD. Aber für den KZ-Überlebenden Ernst Grube ist das eben nicht nur ein Spruch.
Diese Losung, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, das war für mich eine Lebensaufgabe. Was heißt die Wahl? Ist es noch das Ziel und der Wunsch der Überlebenden der Nazizeit, der Überlebenden der Ghettos, der Konzentrationslager, der Gefängnissen. Sie wollten damals alle keinen Faschismus mehr und keinen Krieg. Und das ist für mich bis heute eine Aufgabe.
Und Ernst Grube hat sich eben nicht nur jetzt im hohen Alter, sondern auch schon als junger Mann engagiert in der jungen Bundesrepublik Deutschland. Er ist in die KPD eingetreten, Da war ja auch schon sein Vater Mitglied. Also er ist sozusagen dem Roten Stern gefolgt, wie du vorhin gesagt hast. Und er hat dort tatsächlich auch endlich Leute getroffen, die ihm überhaupt zugehört haben, die sich für seine Geschichte als NS-Verfolgter überhaupt interessiert haben. Denn in der KPD waren natürlich viele Leute, die selber von den Nazis verfolgt worden sind, die selber im Konzentrationslager gehockt sind, so wie der Ernst Grube. Und von denen hat er sich verstanden gefühlt.
Muss man vielleicht nochmal erklären, von welchem Deutschland wir damals reden. Wir sind ja jetzt in den 1950er Jahren. Das war ja noch ganz anders als jetzt. Ja, also heutzutage sind die letzten KZ-Überlebenden hochgeehrt. Jemand wie Ernst Grube ist unter anderem Münchner Ehrenbürger, wird regelmäßig in Schulen eingeladen.
Auch bei Landtagsveranstaltungen oder sonstigen Gedenkveranstaltungen wirklich wird... Da ist er immer dabei.
Ja, man hat auch gemerkt, wie wichtig es ist, dass die einfach ihre Geschichte erzählen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch an Schulen. Ich erinnere mich auch, bei uns kam ein KZ-Überlebender und hat seine Geschichte erzählt und das prägt mich bis heute. Ich kann mich noch an fast jedes einzelne Wort von ihm erinnern, aber damals in den 1950er Jahren waren das ziemlich düstere Zeiten für NS-Verfolgte in Westdeutschland. Jedenfalls, wenn sie Kommunisten oder irgendwie links waren, weil das wird auch gerne vergessen. Es war Kalter Krieg. Keine 10 Jahre nach Holocaust und Zweiter Weltkrieg wurde wieder aufgerüstet gegen den neuen Feind im Osten, die Sowjetunion und die DDR. Und die Kommunisten waren damals so das absolute Feindbild in Westdeutschland. Und da war es dann egal, ob die vorher im KZ waren oder nicht. Sie waren einfach Feinde, würde ich sagen.
Ich meine, man muss dazu sagen, die KPD war natürlich damals auch eine stalinistische Partei. Also die war sehr auf die Sowjetunion fixiert, war eng verbandelt mit der DDR, auch finanziell. Und deshalb wurde sie natürlich von der, ich sag mal, kapitalistischen BRD, von der Regierung besonders bekämpft.
Ja, und genau das ist dann auch passiert. Die KPD ist die zweite Partei in Deutschland, gegen die ein Verbotsverfahren eingeleitet wird, beantragt von der Regierung Adenauer. 1951 war das. Das erste Verbotsverfahren, das war gegen die SRP, die Sozialistische Reichspartei. Das war mehr oder weniger eine Nachfolgeorganisation von Hitlers NSDAP. Und ein paar Tage später wird dann eben das Verbotsverfahren gegen die KPD eingereicht. Dieses Verfahren gegen die KPD hat fast 5 Jahre gedauert.
Im Gegensatz zu dem von der SRP, das war ganz kurz, war schnell erledigt.
Genau, bei der KPD haben sie länger das geprüft, aber... Am 17. August 1956 war es dann doch soweit.
Im Namen des Volkes. Erstens, die Kommunistische Partei Deutschlands ist verfassungswidrig. Zweitens, die Kommunistische Partei Deutschlands wird aufgelöst. Drittens, es ist verboten, Ersatzorganisationen für die Kommunistische Partei Deutschlands zu schaffen oder bestehende Organisationen als Ersatzorganisationen fortzusetzen.
Das war das Urteil damals vom Bundesverfassungsgericht. Was interessant ist, auch im Zusammenhang mit den NPD-Verbotsverfahren, die wir jetzt ja oft besprochen haben in den vorigen Folgen, zu dem Zeitpunkt, wo die KPD dann verboten wurde, war sie politisch schon auf dem absteigenden Ast. Sie war im Bundestag nicht mehr vertreten und bei der letzten Bundestagswahl davor, 1953, hat sie nur noch 2,2% bekommen. Also nach den Kriterien des Bundesverfassungsgerichtes im zweiten NPD-Verbotsverfahren, über das wir ja in der zweiten Folge dieses Podcasts gesprochen haben, nach diesen Kriterien, das das Bundesverfassungsgericht damals bei der NPD angelegt hat, hätte man die KPD damals eigentlich nicht verbieten können, weil sie war einfach zu klein, sie war zu irrelevant. Aber damals, in den 50er Jahren, hat auch das Bundesverfassungsgericht eben andere Maßstäbe angelegt.
Ja, interessanterweise hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss im NPD-Verbotsverfahren 2017 tatsächlich auch Bezug genommen auf dieses KPD-Urteil von 1956. Aber mehr so in dem Nebensatz, da haben sie eigentlich das so ein bisschen weggewischt. Sie haben gesagt, okay, so wie wir das damals gesehen haben oder die Richter damals das gesehen haben, so sehen wir das heute nicht mehr. Also dieses Relevanz- oder Nicht-Relevanz-Argument, das hat man damals nicht gesehen und man hat es quasi jetzt eingeführt. Man könnte daraus schließen, eigentlich hätte man die KPD damals auch nicht verbieten müssen.
Jedenfalls, wenn man die Größe zugrunde legt.
Genau, aber das Ganze hilft natürlich den Mitgliedern und Funktionären der KPD damals nichts mehr. Die sind wirklich massiv verfolgt worden. Wegen Fortführung der KPD, Wiederbetätigung und so weiter gab es geschätzte 7.000 bis 10.000 Ermittlungsverfahren. So genau weiß man es nicht. Haftstrafen, Berufsverbote und so weiter.
Wie ging es für Ernst Grube weiter? Was für eine Rolle hatte der denn in der KPD?
Der war ja kein Funktionär, der war einfaches Mitglied, aber trotzdem war für den klar, ich mache weiter.
Die Partei muss in ihrer Arbeit weiter existieren können und die Maßnahmen und die politische Entwicklung der damaligen Bundesrepublik verlangt einfach ein Weiterwirken der politischen Arbeit. Ja, das klingt heute alles so utopisch, sage ich jetzt. Aber so war unsere Stimmung, war meine Stimmung.
Ja, klein beigeben, aufgeben, da ist er nicht so der Typ. Nee, mit 92 oder fast 92 nicht und auch damals nicht. Und er und seine Genossen haben dann eben weitergemacht. Zum Beispiel haben sie Flugblätter verteilt von Münchner Betrieben.
Das hat oft nicht sehr lange gedauert, da wir ja damit rechnen mussten, dass dann Polizei gerufen wurde. Ich kann mich erinnern, vor ACFA oder auch mal vor Kraus Maffei. Aber das Wichtigste war, die Mitglieder zu gewinnen, auch in der illegalen Partei mitzuwirken, was natürlich nicht immer geklappt hat. Es waren ja viele Menschen dabei, die schon jahrelang Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen und andere Lager hinter sich hatten, die nun gesagt haben, na, da machen wir nicht mehr mit.
Die wollten nicht wieder ins Gefängnis.
Ja, die dann das Risiko nicht mehr auf sich nehmen wollten.
Ja, das Risiko war ja groß. Also ich meine, auch Grube wurde ja verhaftet.
Ja, es ist lange gut gegangen, kann man sagen. Aber dann am 29. September 1958, also etwas mehr als 2 Jahre nach dem Verbot der KPD, da sollte Ernst Grube Flugblätter der KPD für eine Aktion zum Münchner Justizpalast bringen, also beziehungsweise Flugblattraketen, die waren damals offensichtlich sehr populär. Also das waren so Silvesterraketen und wenn man die dann abgeschossen hat, dann hat es quasi Flugblätter geregnet. Das wollten sie da mitten in der Münchner Innenstadt machen und er hatte so ein kleines Auto, hat mir erzählt, das hat er sich von seiner Wiedergutmachung leisten können und er war eigentlich schon unterwegs zum Münchner Stachus, also in die Innenstadt zum Justizpalast.
Haben sie mich im Auto an einer Ampel, die gerade auf Rot war, hatte ich auch mal Handschellen an.
Was heißt das? Türen aufgerissen, ja, rauszogen auf den Boden?
Ich habe das jetzt ein bisschen kurz geschildert, weil ich auch wirklich vollkommen überrascht war.
Und was dann folgt? 9 Monate Einzelhaft unter wirklich heftigen Bedingungen, wie mir erzählt hat.
Mit mir durfte niemand reden. Ich war in einer Zelle untergebracht, die vielleicht etwas mehr als 1 Meter breit war, zum Schlafen die Pritsche. Dann hast du einen Eimer für die Notdurft. Und da bin ich dann krank geworden. Ich hatte schwere Entzündung.
Inhaftiert war er in Bonn, nicht in München. Und auch die Verhandlung gegen ihn war nicht in München vom Amtsgericht, sondern die war vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Und da sieht man auch so ein bisschen, was für Geschütze da gleich mal aufgefahren worden sind gegen Ernst Grube und seine Genossen, die dann vor Gericht standen. Und eines hat den KZ-Überlebenden Ernst Grube da besonders getroffen.
Ich wurde verurteilt von einem Gericht, in dem die meisten Richter der Nazizeit waren. Und so ging es hunderten Kommunisten und es ging auch nicht nur ihnen, sondern auch Linken, die nicht Mitglied der kommunistischen Partei waren, sind unter diesem Verbotsurteil und diesen damit verbundenen zahllosen Ergänzungsgesetzen von wegen Staatsgefährdung verhaftet, verurteilt worden. Und ich ja auch zu einem Jahr Gefängnis.
Er ist allerdings dann sofort freigekommen, also er hatte seine Strafe eigentlich mit der Untersuchungshaft schon abgegolten. Er hat dann auch nicht mehr für die illegale KPD gearbeitet, das war ihm dann auch zu heiß, aber er war weiter engagiert, in der Gewerkschaft zum Beispiel oder auch in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, da war er auch lange Landessprecher zum Beispiel hier in Bayern. Und er hat sich auch sehr für die KZ-Gedenkstätte Dachau engagiert, dass da zum Beispiel ein Jugendgästehaus errichtet wurde, da habe ich ihn damals auch kennengelernt. Und nebenbei, das muss man sich wirklich auch nochmal vor Augen führen, er hatte ja nicht mal einen Schulabschluss, er war ja nicht mal richtig auf der Schule in der Nazizeit, konnten jüdische Kinder ja nicht. Hat er seinen Malermeister gemacht, hat das Abitur nachgeholt, hat studiert. Also auch da sieht man wirklich, was für eine unglaubliche Energie eigentlich er hat und dass er so ungebrochen geblieben ist, bis heute. Aber viele andere Kommunisten, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, die hatten nicht so viel Kraft und Mut und Widerstandsgeist. Also das Verbot der KPD 1956, das hat wirklich für viele auch schwere Konsequenzen gehabt. Die haben ihren Job verloren, landet im Knast, die Familien sind zerbrochen und so weiter.
Boah, ich muss, glaube ich, diese Geschichte von Ernst Grube erstmal noch so ein bisschen sacken lassen. Und man kann auf jeden Fall wirklich viele Schlüsse draus ziehen, finde ich. Also so ein Parteiverbot, das hat enorme Konsequenzen, egal welche Partei man verbietet. Also es dürfen keine Nachfolgeorganisationen gegründet werden. Parteimitgliedern, die die Partei irgendwie weiterführen wollen, die können wirklich im Gefängnis landen für diese Tätigkeit. Das ist wirklich ein extrem scharfes Schwert, was wir da haben. Also die Partei ist erstmal weg.
Genau, auch die Abgeordneten sind ja ihren Job los. Es gibt auf einmal keine, die Plätze sind frei im Bundestag oder im Landtag, wo sie sitzen.
Ist Ernst Grube, er ist ja wirklich ein extrem politisch denkender Kopf. Mit dieser ganzen Geschichte, mit den Erfahrungen, die er gemacht hat, ist er für oder gegen Parteiverbotsverfahren?
Also er hat da eine klare Meinung und er ist tatsächlich für Parteiverbotsverfahren.
Trotz all dem, was er mitbekommen hat.
Trotz alledem oder vielleicht auch gerade wegen dem. Also das, was die AfD macht, das verfolgt er ja genau. Als ich ihn interviewt habe, da lag auf seinem Schreibtisch eine Broschüre über Björn Höcke. Und er hat natürlich auch die Enthüllungen über dieses Geheimtreffen von Potsdam und die dort diskutierten Abschiebe-, Deportations-, Remigrationspläne genau verfolgt. Und da sagt er,
AfD gehört verboten.
Okay, das ist klar.
Klar und deutlich. Ernst Grube sagt, AfD gehört verboten, gerade wegen seiner Erfahrung, wegen seiner Geschichte. Er wurde ja geboren, wir haben es schon gesagt, im Dezember 1932. Wenige Wochen später haben die Nazis dann die Macht übernommen. Und das Erste, was die gemacht haben, war, andere Parteien zu verbieten. Also natürlich auch zuerst die Kommunisten, dann die SPD, ziemlich bald auch alle anderen Parteien, außer eben Hitlers NSDAP. Unser Grundgesetz ist ja 15 Jahre später geschrieben worden, kurz nach der Befreiung vom Nazifaschismus. Und natürlich haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes dabei 1933 vor Augen gehabt, die Machtübernahme. Auch als sie dann reingeschrieben haben, dieses Parteiverbot in unser Grundgesetz, haben sie das vor Augen gehabt. Sowas soll eben nie wieder passieren. Mir ist es auch jetzt erst so richtig bei den Recherchen zu unserem Podcast klar geworden, dass dieses Parteiverbotsverfahren bei uns so geregelt ist, dass nur das Bundesverfassungsgericht eine Partei verbieten kann. Das hat ja sozusagen eine doppelte Schutzfunktion für die Demokratie. Ja, man kann verfassungsfeindliche Parteien bei uns verbieten, damit sie nicht an die Macht kommen und die Demokratie zerstören. Einerseits. Andererseits, wenn dann doch eine demokratiefeindliche Partei an die Macht gekommen ist oder eine Partei, die sich dann plötzlich als demokratiefeindlich herausstellt, wir kennen sowas ja aus Polen oder Ungarn in der unmittelbaren Nachbarschaft, dann kann die nicht einfach alle anderen Parteien verbieten. Also das kann eben nur das Bundesverfassungsgericht.
Ich habe ja schon gesagt, ich habe auch eine Person getroffen für diese Folge. Ich habe ihr natürlich auch die Frage gestellt, wie sie mit ihrer Geschichte zu einem Parteiverbot in einer Demokratie steht. Diese Frage hat sie mir auch beantwortet. Sie kommt aus einer ganz anderen Zeit als Ernst Grube. Sie hat auch einen ganz anderen Hintergrund, also sie kommt von wo ganz anders her für ihre Antwort. Ich finde aber trotzdem, die beiden passen sehr, sehr gut zusammen, weil sie eben beide ja von rechtsradikalen Ideologien bedroht sind oder bedroht waren und beide eben sagen, jetzt müssen sie erst recht laut sein. Also sie sagen, ich mache was, ich engagiere mich, ich mache mich nicht klein. Und ich habe mit Mo Asuman geredet. Die kennt man aus dem Fernsehen als Moderatorin, als Reporterin. Sie hat in den 90er Jahren eine Erotik-Sendung moderiert, Liebe Sünde auf ProSieben. Da ist sie mir auch das erste Mal irgendwie aufgefallen. Das war in den 90er Jahren so der Boulevard-Klassiker, den sie da moderiert hat.
Sex in der Zukunft. Zu diesem Thema habe ich heute einen Gast eingeladen. Guten Abend, Herr Andreas Hay.
Guten Abend.
Guten Abend. Herr Andreas Hay ist Evolutionspsychologe und beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, wie Sex in der Zukunft aussehen könnte. Und eine davon zeige ich Ihnen jetzt erstmal.
Also Boulevard at its best, würde ich sagen, hat wahrscheinlich neben der Bravo die meisten Deutschen aufgeklärt, jedenfalls in den 90er Jahren. Mo Asumangs Vater, der ist aus Ghana, die Mutter ist Deutsche und sie war für mich so einer der ersten schwarzen Frauen, die ich im Fernsehen richtig wahrgenommen habe.
Gleich nach Arabella Kiesbauer. Aber Mo Asumang hat die schönere Stimme, muss man sagen.
Ja, also die waren auf jeden Fall beide damals sehr präsent. Ich fand die auch irgendwie cool, ja. Also ich habe die beiden sehr, sehr gerne zugeschaut. Also ich fand die einfach richtig toll als Moderatorinnen. Und ich dachte mir, ja klar, Mo Asumang, die ist bekannt, die hat Standing, die ist ja auch Mainstream, die ist seit Jahrzehnten im Fernsehen. Und so jemand wie sie, die steht wahrscheinlich auch einfach ein bisschen drüber, wenn sie angegriffen wird wegen ihrer Hautfarbe. Oder auch, wenn sowas rauskommt wie das Geheimtreffen in Potsdam, wo ja die Pläne diskutiert wurden, dass man alle Menschen, die den radikalen Rechten nicht deutsch genug sind, ja, was auch immer am Ende das bedeutet, dass die aus Deutschland rausgeschmissen werden sollen. Und meine erste Frage an Mo Asumang, die Moderatorin, war genau das. Also was hat sie nach dem Bekanntwerden des Treffens in Potsdam gedacht? Und diese Antwort hat mich dann doch überrascht.
Ich dachte natürlich, wie immer, das ist eine Frechheit. Ganz tief drin in meinem Herzen habe ich natürlich auch einfach ein bisschen auch Angst verspürt, weil ich mir überlegt habe, wie das dann eben aussehen kann für mich, für meine Familie, für meine Freunde oder überhaupt für alle Menschen mit Migrationsgeschichte. Und dann schaut man dann eben, welches Land, welcher Ort, wo hat man noch Geld irgendwie, was man verstecken muss? Hat man vielleicht irgendwo einen Koffer, wo schon Fotos drin deponiert sind von den Eltern, Urgroßeltern? Wie geht man mit seiner Bank um? Also wirklich so ganz, ganz konkrete Dinge. Und das dann eben mit Freunden und Familie zu besprechen, fühlt sich einfach ganz schön mies an.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichten, die ich immer von Jüdinnen und Juden höre, die auch oft sagen, ich habe so einen Koffer hinter der Tür stehen, den ich gleich packen kann, wenn es zu heiß wird und ich weg muss. Also es ist schon heftig.
Ja, und vor allem, dass auch jemand wie Sie, die ja so sehr zum deutschen Fernsehen gehört, seit Jahrzehnten, dass auch jemand wie Sie sich da so Gedanken drüber macht und auch so Angst hat davor, das ist total heftig zu hören. Auch, ja, ich konnte einfach immer nur mit dem Kopf schütteln, es hat mich richtig getroffen. Und man muss auch sagen, ihr ganzes Arbeitsleben hat sich durch Rechtsextremismus sehr verändert und das auch schon seit vielen Jahren. Sie ist sehr weit weg vom Boulevard inzwischen und das hat einen Auslöser. Sie hat nämlich eine Morddrohung bekommen in Form eines Liedes einer Neonazi-Band.
Das wir hier aber nicht vorspielen werden. Wir haben darüber gesprochen, aber wir wollen das nicht weiter verbreiten.
Nee, muss man definitiv auch nicht kennen. Diesen Moment, als sie das Lied aber in der Öffentlichkeit gehört hat, den hat sie mal in einer BR-Sendung beschrieben, 1:1 der Talk war das. Und ja, da ist es mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen.
Da saß ich in einem TV-Studio, die haben mir das live vorgespielt, weil das Lied konnte man so nicht bekommen. Und das ging quasi nur bei den Nazis unterm Ladentisch raus. Und ja, das hat mir einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Es hat mich total fertig gemacht und ich habe überlegt, wie kann ich mich schützen, wie kann ich meine Familie schützen, wie kann ich meine Freunde schützen. All diese Dinge sind mir da durch den Kopf gegangen.
Also ja, Schockstarre.
Ich konnte mich erstmal nicht bewegen. Also es war so, dass ich dort saß und man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn man das jetzt einfach mal so nachmacht, dass man die Beine nicht bewegt. Und dann versucht man sich vorzustellen, wie das ist, wenn sich der Oberkörper nicht bewegt. Und die Arme auch nicht. Alles ist so ganz starr. Und man hört nur, denn diese Morddrohung ist ja in Form eines Liedes auf mich zugekommen. Und man hört nur, die Kugel ist für dich. Und man kann sich nicht bewegen. Das ist schon ein ganz schöner Hammer gewesen. Ich habe auch dann zu Hause beispielsweise nicht mehr am Fenster gesessen. Oder wenn ich irgendwo war, in einem Restaurant, ich habe mich nicht ans Fenster gesetzt.
Ja, und sie hat gesagt, ich kann so nicht weiterleben. Also ich muss da was dagegen tun. Ich muss irgendwie aktiv werden. Und sie kam zu dem Schluss, sie will mehr über diese Leute rausfinden. Also sie will mit den Nazis reden, die sie da bedrohen. Und daraus ist unter anderem ihre Doku Die Aria geworden. Und in dieser Doku versucht sie wirklich mit Rechtsradikalen zu sprechen. Also sie stellt sich da einfach hin, mitten in eine Demo zum Beispiel, und versucht, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und wie das abgelaufen ist, da hören wir jetzt mal einen kleinen Ausschnitt.
Entschuldigung, für was demonstrieren Sie heute? Entschuldigung, für was demonstrieren Sie heute?
Kein Kommentar, ich denke, Sie gehen besser.
Warum machen Sie das jetzt hier? Warum gehen Sie auf die Straße?
Geht den Scheißdreck an. So, können Sie mal ein bisschen weggehen hier?
Wie heißen Sie denn?
Zurück nach Afrika.
Warum soll ich denn nach Afrika gehen? Ich bin ja hier geboren. Was wollen Sie damit bewirken? Für die Zukunft? Für Deutschland? Haben Sie eine Meinung, wie Sie Deutschland verändern können?
Sprechen Sie mit mir?
Ja.
Ich hatte Ihnen bereits gesagt, dass ich mich mit Ihnen nicht unterhalten werde.
Das reicht langsam. Gehören Sie zur Demonstration dazu? Nehmen Sie teil an dieser Demonstration?
Sieht so aus, ne? Also wohin wollen Sie denn jetzt im Leben?
Darum auf meinem
Ich meine, das ist jetzt kein Scherz. Haben Sie sich das ehrlich schon mal überlegt?
Sie verschwinden jetzt aus unserer Demonstration. Verstanden?
Warum denn?
Wir wollen Sie hier nicht haben.
So, Frau Sommer, das war's.
Nee, bitte nicht anfassen.
Das habe ich also wirklich bei dieser Demonstration, auf der ich war, total gespürt. Ich war nicht mehr in meinem Körper. Ich hatte meine Gedanken nicht mehr unter Kontrolle, meine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle. Ich bin da quasi wirklich, keine Ahnung, also wie eine leere Hülle bin ich da lang gelaufen. Immer weiter auf die Menschen zu. Das, was sie da im Hintergrund skandiert haben, wurde immer lauter. Und also mir war wirklich regelrecht auch übel.
Diese Anspannung, die kann ich mir echt richtig gut vorstellen. Ich habe mir auch schon einige Nazi-Demos angeschaut, wobei ich erstens ziemlich deutsch ausschaue und zweitens habe ich mich das nicht getraut, so dann mitten in die Demo zu gehen und denen das Mikro oder die Kamera vor die Nase zu halten. Respekt.
Ja, auf jeden Fall. Sie hat mir aber auch gesagt, dieses Erlebnis da auf der Demo, das hat ihr klargemacht, solche Begegnungen, die muss man irgendwie üben. Da kann man nicht einfach so hingehen, weil diese Angst einfach dann auch so groß wird. Und ihre Erfahrungen, die waren jetzt extrem, würde ich sagen. Aber solche Erfahrungen, die hat man ja manchmal auch im Kleinen, so im eigenen Leben. Ja, also wie soll man mit Arbeitskollegen zum Beispiel reden, die sagen, hey, alle Ausländer raus, oder die mit solchen Parolen ankommen. Wie reagiert man darauf? Und sie hat dann eine Methode gefunden. Sie hat inzwischen mit vielen solchen Leuten geredet. Und ihre Methode, die sie sich da zurechtgelegt hat, ist, dass sie einfach sehr, sehr viele auf den ersten Blick naive Fragen stellt.
Wenn sie einem erzählen, ja, es kommen so und so viele Geflüchtete hierher, dann kann man zum Beispiel, anstatt in Zahlen einzutauchen, kann man auch in die Geschichte der Menschen eintauchen. Also es kommen Geflüchtete. Okay, dann erzähl mir doch mal, wie kommen die denn hierher? Ja, okay, die kommen also als Geflüchtete übers Meer. Kannst du dir das denn vorstellen, wie die übers Meer kommen? Wie sieht es denn aus, wenn da plötzlich das Boot kippt? Beschreib mir mal die Hand der Frau, die gerade versucht, ihr Baby zu retten. Pause, Pause, Pause.
Ja, und dieses, ich nenne es jetzt mal, mit Geschichten nachfragen, das finde ich, ist wirklich eine interessante Art und Weise. Es ist eine gute Möglichkeit, weil es auch so im privaten Bereich mal einfach eine ganz neue Blickweise ist, die man da vielleicht auch rauskitzeln kann.
Oder vielleicht auch im Beruflichen. Also auch wir Journalisten haben ja immer mal wieder Probleme damit, wie gehen wir bestimmte Themen an, wie erreichen wir bestimmte Leute, die von uns vielleicht gar nicht mehr erreicht werden wollen, ohne sie gleich vor den Kopf zu stoßen. Also könnte mal drüber dann.
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja so zwei Arten, wie man solche Gespräche angehen kann. Und wenn ich überlege, wie mein letztes Gespräch mit einem Sympathisanten von so rechten Ideologien abgelaufen ist, der hat mir viele Fakten, eine Statistik nach der anderen entgegengeschmettert. Und so aus meiner journalistischen Arbeit bin ich natürlich gewohnt, dass ich da jetzt mit Statistiken dagegen halte. Eine Zahl hier, eine Zahl da und versuche das auch irgendwie zu überprüfen. Aber diese Zahlen, die hat man in so einem Gespräch ja nicht immer parat, ja, und wir kamen auch nicht weiter mit diesen Zahlen. Und ich glaube, wenn ich das geschafft hätte, mal so zwischendurch so diese Ebene zu wechseln, also auf solche Geschichten zu gehen, da wären wir vielleicht weitergekommen. Und ich hätte wahrscheinlich bei meinem Gegenüber sein Weltbild mit diesen Fragen nicht verändert, aber es hätte mir geholfen, dieses Gespräch überhaupt zu führen und eben dann nicht irgendwann zu sagen, so hey, komm, es bringt nichts mehr und ich will mich eigentlich gar nicht auf diese Zahlen und diese Statistiken einlassen, weil wir da nicht weiterkommen. Also ich glaube, dieses andere Fragen, das könnte uns weiterbringen, weil was jetzt, glaube ich, in den allen Folgen, die wir bisher gemacht haben, klar geworden ist, ist, dass wir als Zivilgesellschaft nicht mehr schweigen können. Also, dass wir solche Dialoge mit Leuten, die rechtsradikalen Ideologien anhängen, auf jeden Fall führen müssen. Also
es sind einfach schon sehr viele. Ja.
Es sind sehr viele und dieser Zeitpunkt, wo wir sagen konnten, na gut, lass die mal reden. Ja, da will ich mich irgendwie nicht einmischen und jetzt habe ich eigentlich auch was anderes zu tun. Dieser Zeitpunkt, der ist vorbei. Also wir müssen jetzt reden. Wir müssen uns diesem Gespräch auch aussetzen und können uns da nicht mehr wegducken.
Die Frage ist natürlich, gibt es da nicht irgendwie Grenzen? Also ich meine, ich habe auch schon mit Neonazis gesprochen, auch mit Neonazi-Funktionären. Wir haben ja auch schon die eine oder andere Aufnahme in diesem Podcast davon gehört. Aber es ist natürlich schon immer die Frage, wann gebe ich den Leuten eine Plattform? Ne? Wann gebe ich ihnen dann auch eine Möglichkeit, ihre braune Ideologie zu verbreiten?
Definitiv, das habe ich sie auch gefragt, wo da die Grenzen sind. Und sie sagt ganz klar, also so in Talkshows, in Nachrichteninterviews, ganz klar, da braucht es immer sofort einen Faktencheck, da muss man immer sofort dagegen halten.
Was dann nicht unbedingt leicht ist immer, ne?
Also. Was nicht leicht ist, was aber einfach unbedingt nötig ist, damit nichts Falsches stehen gelassen wird. Vor allem auch auf dieser Funktionärsebene von Parteien zum Beispiel, sagt sie, da kommt sie mit ihrer Geschichten- oder Bilderfragemethodik auch an die Grenzen. Wo man aber weiterkommt damit, sagt sie, ist eben ja bei so Mitläufern oder Leuten, die sich noch gar nicht so viele Gedanken gemacht haben, die einfach mal mitplappern. Da kommt man mit diesen Bildern eben weit, sagt sie, und sie versucht, diesen Dialog auch wirklich zu üben. Sie hat jetzt auch einen Verein gegründet, MoLab, wo sie Leute wirklich für diese Dialoge ausbilden. Sie ist auch dabei bei Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, wo das ja auch geübt wird. Sie ist und bleibt also wirklich so eine Hardcore-Dialog-Anhängerin, so nenne ich sie jetzt mal. Und sie sagt eben, man muss sich stellen, man muss sich den Nazis stellen, also reingehen in dieses Reden, sich vorbereiten darauf, damit man
immer,
nicht kalt erwischt wird.
Ich sage immer, im Gegensatz zu den Nazis, die halt auch gerne mit Gewalt agieren, haben wir nicht anderes als das Wort. Das ist unsere Waffe in Anführungszeichen.
Ja, definitiv. Aber auch jemand wie sie, die wirklich diesen Dialog ganz, ganz groß in den Vordergrund stellt, ist beim Thema Parteiverbotsverfahren eröffnen gegen die AfD oder lieber nicht, ja, hat einen ganz klaren Schluss.
Ich habe wirklich im Moment Sorge, dass das dann alles ganz schnell geht. Also ich glaube, man könnte tatsächlich auf jeden Fall dieses AfD-Verbotsverfahren angehen. Und von mir aus gerne auch die AfD verbieten, weil dann brauchen sie erst mal ein bisschen. Weil es wird dann natürlich so sein, die gehen aus dem einen Haus raus, laufen 10 Meter, laufen in das nächste Haus. Da steht dann nicht mehr AfD drüber, da steht dann was anderes drüber und die machen dieselbe Politik, sie haben dieselben Wähler. Aber wir haben ein bisschen Zeit gewonnen und ich glaube, das brauchen wir in der Demokratie, ein bisschen Zeit zu gewinnen, um uns klar zu werden, welcher großen Gefahr wir da ausgesetzt sind.
Also Mo Asumang ist klar dafür, dass man ein Verbotsverfahren versucht.
Und Ernst Grube auch. Also obwohl unsere beiden GesprächspartnerInnen ja aus wirklich sehr unterschiedlichen Welten und auch unterschiedlichen Altersgruppen kommen, da sind sie sich mal ziemlich einig.
Lass uns ein Fazit ziehen, Thies. Mir ist sehr wichtig, dass wir diese beiden Stimmen gehört haben, weil die eben sehr stark zeigen, was für Auswirkungen es hat, wenn in unserer Gesellschaft Kräfte wirken, die Menschen ausgrenzen wollen, die hetzen, die Hass schüren gegen Mitmenschen, die eben nicht in gewisse Schubladen und Schablonen passen. Und wenn eben auch im Bundestag, wenn in den Landtagen eine Partei sitzt, deren Mitglieder Tweets oder Zitate oder alles, was wir in den 4 Folgen jetzt gehört haben, eben öffentlich äußern. Wenn wir jetzt aber zum Ende nochmal zu unserer Ausgangsfrage zurückkommen. Also welche Folgen hat die Entscheidung, die NPD zweimal nicht zu verbieten, auf unser heutiges Leben? Also auf ein Land, in dem eine Partei wie die AfD so große Erfolge hat wie im Moment. Kann man da diesen großen Bogen spannen von den gescheiterten Verfahren bis zu dieser starken AfD heute? Was ist deine Meinung?
Ich denke, den kann man spannen, diesen Bogen. Also stellen wir uns doch mal vor, wenn schon das erste NPD-Verbotsverfahren nicht gescheitert wäre an dieser V-Leute-Geschichte, dann wäre die Partei vermutlich damals schon verboten worden. Und was dann alles nicht passiert wäre, also dann wäre sie zum Beispiel nicht kurz darauf in die Landtage eingezogen, in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern. Dann wären auch nicht Hunderttausende von Euro an eine rechtsextreme Partei geflossen, also Abgeordnetendiäten, Wahlkampfkostenerstattungen und so weiter, dann hätte sie auch nicht im Parlament ihre rassistischen, antisemitischen, auch holocaustleugnenden Parolen verbreiten können. Dann hätte es vielleicht auch nicht diesen Gewöhnungseffekt gegeben, den wir heute haben. Also dass NPD-Sprech inzwischen fast schon normal ist. Im Parlament, auf Social Media oder auch bei Demos. Also Hass und Hetze gegen Minderheiten, aber auch gegen demokratische Parteien und Politiker oder gegen Medien. Also ich denke da nur an diese Galgen mit Ampeln dran, die jetzt überall bei uns auf den Dörfern rumhängen. Also wer weiß, ob dann auch die AfD da überhaupt hätte draufsatteln können.
Ja, also ich glaube, dieser Gewöhnungseffekt ist tatsächlich was, was sehr, sehr wichtig ist in dieser Sache. Was man jetzt aber natürlich dem Bundesverfassungsgericht nicht vorwerfen kann, ist, dass das erste Verfahren gegen die NPD wegen den V-Männern gescheitert ist.
Da nicht haben dem Bundesverfassungsgericht, nein.
Nein, da haben einfach die Antragsteller Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat nicht sauber genug gearbeitet. Aber es zeigt eben, wie gefährlich es ist, so ein Verbotsverfahren anzugehen, wenn man es nicht gescheit macht. Ja, also dann macht es eine demokratiefeindliche Partei am Ende eben vielleicht noch stärker mit allen Folgen, die du jetzt aufgezählt hast.
Ja, würde ich auch so sehen. Ich würde jetzt gern für unser Fazit auch nochmal Ernst Grube zu Wort kommen lassen, der als jüdisches Kind die Nazis überlebt hat. Seine ganzen Freunde, auch Teile seiner Familie sind deportiert und ermordet worden. Dann hat er in den 1960er Jahren das Aufkommen der NPD erleben müssen, als die auch noch durchsetzt war von Altnazis. Dann, wie die Partei ab der Jahrtausendwende ungefähr wieder stark geworden ist, wie man zweimal versucht hat, sie zu verbieten, was aber nicht geklappt hat. Jetzt die AfD, die zumindest in Teilen rechtsextrem ist, die viel stärker ist als die NPD je war. Ernst Grube, jetzt ist er bald 92 und hat so viel Hass und so viel Hetze und so viel Verfolgung erlebt. Und trotzdem ist er weder verzweifelt noch voller Hass.
Der Hass bringt uns nicht weiter. Das sagen, ich würde fast sagen, alle, die Ähnliches erlebt haben. Ich habe nie mehr jemanden getroffen, der Hass hatte. Wir haben den nicht, aber ich habe eine Sauwut.
Eine Sauwut auf den Hass, so ein schöner Satz. Und ich glaube, es ist auch genau diese Wut, wegen der Ernst Grube ja heute immer noch so aktiv ist, gegen die, die den Hass verbreiten. Und ja, da kann man sich vielleicht mal eine Scheibe abschneiden.
Danke, Thies, dass du Reporter warst für diese Staffel.
Gerne, Christine.
Mit dieser Folge endet unsere Miniserie NPD, AfD und das Parteiverbot. Nächsten Monat nimmt sich hier meine Kollegin Jasmin Brock eine neue Entscheidung vor. Und zwar eine Entscheidung, die Europa überhaupt erst zu dem gemacht hat, wie wir es kennen. Nämlich den Moment, als die Grenzen zwischen den Ländern gefallen sind. 1985 war das. Da treffen sich die Staatssekretäre und eine Sekretärin war dabei in einem winzigen Dorf in Luxemburg, in Schengen. Dort unterzeichnen sie auf einem Schiff ein Abkommen. Und ja, es sind nur überschaubar viele Medien da, weil man sich die Auswirkungen von dieser Schengen-Entscheidung damals wahrscheinlich noch gar nicht so richtig vorstellen konnte. Für die Zeit dahin habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, der jetzt schon online ist. Wenn ihr nämlich nicht genug bekommen könnt von Einordnungen und Hintergründen, ob zu Parteiverbotsverfahren oder ganz anderen Themen, dann empfehle ich euch Das Wissen. Das ist ein Podcast vom SWR und er bringt täglich eine halbe Stunde Hintergründe und zwar zu unterschiedlichsten Themen. Warum unterstützt Russlands Bevölkerung Putin zum Beispiel? Oder auch, wie lebten Diebinnen im 18. Jahrhundert? Da geht es wirklich querbeet. Und das Wissen findet ihr täglich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, genauso wie Die Entscheidung. Wenn ihr Feedback habt zu Die Entscheidung, dann freuen wir uns über eine E-Mail von euch unter dieentscheidung@br.de. Die Adresse poste ich euch auch nochmal in die Shownotes. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder ein Like für unsere Folgen, weil dann werden wir einfach leichter gefunden. An dieser Staffel von Die Entscheidung haben mitgearbeitet Veronika Wagner und Ina Kraus in der Redaktion, Susanne Harasim in der Technik, Thies Maaßen als Reporter und ich, Christine Auerbach. Wir hören uns. Ciao.